Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Geschwister, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der uns Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Amen. Als alter Berliner war ich kürzlich mal wieder in der Hauptstadt. Für die Verbesserung meiner emotionalen Befindlichkeit sorgt dort immer der Checkpoint. Das ist so eine morgendliche Online-Postille mit aktuellen Hinweisen zum Leben in Berlin. Da steht dann drin, wo heute welche Bahn nicht fährt, für welches Konzert es noch Karten gibt, welche berühmte Persönlichkeit Geburtstag hat, wo wer gegen was demonstriert und so weiter. Auch das originellste Zitat des Vortages ist dort abgedruckt. Und dann gibt es fortlaufende Serien. Zum Beispiel mit den neuesten Entschuldigungen der Bahn über Verspätungen oder Zugausfälle oder auch lustige Begegnungen mit Busfahrern der BVG. Im Moment steht aber in Berlin der Ärger über den Paketdienst der Post im Vordergrund. Wegen der enormen Menge von Paketen, die alle noch vor Weihnachten ankommen sollen, sind die Zusteller völlig überlastet. Im Checkpoint gibt es deshalb täglich die beliebte Reihe Nachrichten vom DHL-Boten. Falls Sie selten Pakete bekommen, DHL ist der Paketdienst der Post, immer noch gelb, aber mit einem roten Streifen. Wer also originelle Benachrichtigungstexte in seinem Hausbriefkasten findet, weil der Paketbote den Empfänger nicht angetroffen hat, darf die im Checkpoint veröffentlichen lassen. Beeindruckt hat mich dabei folgender Text einer in Spandau bei Berlin vorgefundenen Benachrichtigungskarte. Ihr Paket musste an den Absender zurückgeschickt werden, da wir keinen Eingang gefunden haben. Diese Meldung im Checkpoint endet dann mit dem Hinweis, dass sich unter der Empfangsadresse ein großes Verwaltungsgebäude für 2000 Mitarbeiter mit 4 großen Glastüren und einem Empfangsbereich finden lässt. So viel zu diesem DHL-Boten. Ich finde, diese Meldung passt gut in die Adventszeit und sie passt auch zu unserem Predigttext aus dem Römerbrief. In der Mitte dieses Textes steht der Satz: Christus hat euch angenommen. Das ist doch mal eine Aussage. Wir sind angenommen. Zurzeit sind wir in Europa herausgefordert durch Menschen, die die Erfahrung machen müssen, dass sie nicht angenommen, nicht akzeptiert sind. Und das passiert Paketen ja auch hin und wieder, dass sie etwas wieder mitnehmen müssen, weil der Empfänger es auf keinen Fall annehmen will. Der Absender bekommt das Paket zurück mit dem Vermerk: Annahme verweigert. So ging es Flüchtlingen aus dem Osten nach dem Zweiten Weltkrieg, so geht es Flüchtenden heute. Sie werden abgewiesen, abgeschoben, Annahme verweigert. Wir wissen, wie das heute so gesagt wird, wenn an die Türen unseres Landes oder die unserer Nachbarländer angeklopft wird: Wir brauchen euch nicht. Wir kommen ohne euch aus. Ihr passt nicht zu uns. Es ist übel, wenn man draußen vor der Tür steht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Wolfgang Borchardt ein Drama mit diesem Titel geschrieben: Draußen vor der Tür. Da kommt einer aus dem Krieg zurück in den Frieden, aber er hat nichts, woran er anknüpfen kann. Er bleibt ausgeschlossen, irgendwie unannehmbar. Das ist in Borcherts Erzählung nicht anders als heute. Von solcher Vergangenheit wollen wir nichts wissen. Aber vielleicht sind wir selbst Leute, denen das gesagt werden muss: Ihr seid eigentlich unannehmbar. Und manchmal juckt es mich, denen, die am energischsten Fremde für unannehmbar halten, es denen erst recht zu sagen: Ihr selbst seid unannehmbar. Aber mitten in dieses Gewirr der Emotionen, da klingt das Zitat des Tages: Christus hat euch angenommen. Er hätte das Recht, uns die Tür vor der Nase zuzuschlagen, aber nein, er öffnet seine Tür. Ich habe mich sehr gefreut, dass auf der ersten Seite des Gottesdienstblattes heute nicht Johannes der Täufer, sondern nochmal diese Öffnung abgebildet ist, ein Durchlass in einer trennenden Mauer. Wir Gnadentaler haben uns vorgenommen, in der Zeit ab Heiligabend, vor allem in unseren Gottesdiensten, in den sogenannten heiligen Nächten, über das Phänomen der offenen Tür nachzudenken, über Besuchsszenen aus der Bibel, über Auswirkungen von Begegnungen, die verändern. Ich lade Sie schon mal dazu ein, dabei zu sein. Die Termine dafür finden Sie draußen vor der Tür. Christus hat euch angenommen. Das wird uns für diese letzte Adventswoche mit auf den Weg gegeben, denn schon in einer Woche beginnt das Weihnachtsfest. Dann werden wir von Neuem die Botschaft der Engel hören. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn, mit anderen Worten gesagt, denn Christus hat euch angenommen. Und das auf unerhörte Weise. Er hat euch angenommen, indem er Fleisch und Blut angenommen hat, indem er geworden ist wie wir, wie du und ich. Paulus hatte später so formuliert: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. So sehr hat sich der Sohn Gottes mit uns verbunden. Und davon berichten die Weihnachtslieder dann auch. Zum Beispiel mit dem Vers: Das ewig Licht leucht da herein, geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Oder: Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute, Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Die christliche Gemeinde, die weltweite Kirche darf das besingen, darf sich darüber freuen und das ernst nehmen. Sie soll sich das immer wieder vor Augen halten, dass sie allein deshalb Kirche sein darf, weil Christus sie angenommen hat. Menschlich gesehen kann man sich darüber wundern, dass das so ist. Trotz allem, was gegen die Kirche spricht, trotz einiger ihrer Cheftheologen und Leiter und Verantwortlichen, trotz einer Vielzahl von Fehlentscheidungen und Glaubenskriegen, trotz vieler sonderbarer Mitglieder in den Gemeinden und Gemeinschaften. Aber das ist der Fels, auf dem die Kirche steht, und das ist der Anker, der das schwankende Schiff der weltweiten Gemeinde hält. Christus hat euch angenommen. Aber nicht nur euch, auch viele andere, gegen die wir uns zugeknöpft verhalten. Mit ihnen zusammen hat er euch, hat er uns angenommen. Die wunderbare Zuwendung Christi zu uns verbindet uns in Gnadental als Jesusbruderschaft, aber auch darüber hinaus mit allen, die ihn lieben. Durch seine Zuwendung wird die Einmütigkeit möglich, von der wir im Predigttext gehört haben. Das untereinander gleichgesinnt sein, das als eine wichtige Voraussetzung für das gemeinsame Lob Gottes genannt wurde. Aber gibt es in der Christenheit eigentlich eine solche Einmütigkeit? Was ist das? Gleichgesinnt zu sein heißt auch in unserer Lebensgemeinschaft nicht, dass alle zu allem dasselbe sagen. So mag es vielleicht in einigen wenigen politischen Parteien zugehen, aber nicht hier bei uns und auch nicht in anderen Gliederungen der Gemeinde Jesu. Bei allen unterschiedlichen Ansichten in Fragen der Gestaltung von Spiritualität und Lebensvollzügen haben wir doch alle das gleiche Ziel vor Augen, haben denselben Herrn, dem alle dienen. Es geht zwar um Eintracht statt um Zwietracht, aber es geht nicht um einen monotonen Einheitsbrei. Es geht in der Gemeinde Christi um eine lebendige Vielfalt, um ein Miteinander, das Abweichendes nicht grundsätzlich ausschließt. Wenn Jesus auch völlig andere Typen als mich liebt, wie sollte ich dann nicht auch deren Anderssein akzeptieren? Und das ist noch zu schwach gefragt. Unser Bibeltext sagt uns ja, nehmt einander an. Nächstenliebe heißt ja nicht nur, dass wir anderen Gutes tun sollen, sondern heißt auch, uns die Hilfe anderer gefallen zu lassen. Ich brauche auch andere Menschen, um zu leben. Nehmt einander an. Auch wenn der oder die andere massiv unterstützungsbedürftig ist oder etwas befremdlich Abstoßendes an sich hat, nehmt einander an. Jesus spricht im Gleichnis zu einem gerechten Diener: Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mich getränkt. Ich war fremd und ihr habt mich beherbergt. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Denn was ihr einem unter diesen meinen geringsten Geschwistern getan habt, das habt ihr mir getan. Dieses Gleichnis richtet sich an alle Christinnen und Christen, sagt, dass alle Gemeindeglieder, junge, alte, Männer, Frauen, bei der großen Aufgabe gebraucht werden: Nehmt einander an. Gilt das eigentlich nur für Christen untereinander, nur für ihresgleichen? Es wäre ja schon viel wert, wenn wenigstens die Christen in Liebe miteinander umgehen würden, aber mir wird ganz schnell übel, wenn ich an all die Härte und Bosheit denke, die sich Christen seit Jahrhunderten, also im Prinzip von Anfang an, gegenseitig um die Ohren geschlagen haben und es heute immer noch tun. Im Johannesbrief wird das mit dem Einanderannehmen noch verstärkt, wenn es dort heißt: Ihr Lieben, lasst uns einander lieben. Welches Zeugnis würden die Christen und damit auch wir für die Welt um uns herum sein können? Es würde stärker und deutlicher leuchten und wirken als bloß viele Worte. Wenn zum Beispiel bislang getrennte Nachbarn aufeinander zugehen und sich die Hand geben und ihren Streit begraben, was für ein Licht würde davon ausgehen in die Nachbarschaft, das Umfeld unserer Orte? In seinen Abschiedsreden sagt Jesus im Blick auf die, die ihm nachfolgen: Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das zeigt doch an, dass die Liebe, die der Christus in seinen Jüngern und Jüngerinnen entzündet hat, auch über ihren Kreis hinausdringen und hinausleuchten soll. Denken wir nochmal an das Gleichnis Jesu, in dem er von den Durstigen und Hungrigen, von den Flüchtlingen, den Kranken und Inhaftierten spricht. Die Frage kann doch nicht sein: Seid ihr Bedrängten denn auch alle fromme Christen? Die Frage ist allein die: Befindet ihr euch in einem solchen Elend? Dann seid ihr meine Geschwister, dann stehe ich euch an der Seite, wie ich es auch für Jesus machen würde. Nachher werden wir ein schönes Marienlied aus dem 15. Jahrhundert singen. Es kommt ein Schiff geladen. Ich freue mich da schon drauf. Aber ich kann beim Singen dieses Liedes nicht die Schiffe ausblenden, die gefüllt bis an ihr höchstes Bord sind mit Männern, Frauen und Kindern, unterwegs auf dem Mittelmeer in eine scheinbar bessere Welt. Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Welche Konsequenzen hat das für uns im Blick auf die Not der Geflüchteten? Nehmt einander an, das wird in unserem Text besonders hervorgerufen, auch im Blick auf das Verhältnis der Christen zu den Juden. Dabei wird deutlich, dass unser Verhältnis zu ihnen besonders grundlegend ist für alle weiteren Beziehungen der Christen zu anderen Gruppierungen. Es ist ja leider vielen Christen erst in diesem sogenannten Lutherjahr bewusst geworden, dass Christen sich von Anfang an der Juden eben nicht angenommen haben, sondern sie dem Untergang preisgegeben haben. Immerhin ist es gut, dass nach dem Zweiten Weltkrieg so viele Christen begonnen haben, hier umzudenken und auch im Verhältnis zu den Juden neu lernen, Nehmt einander an. Aktion Sühnezeichen, die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit haben da schon Großartiges geleistet. Jesus trennt uns nicht von den Juden, wie auch immer die sich zu ihm stellen. Denn er hat sich nicht von ihnen getrennt. Jesus ist aufs Engste mit ihnen verbunden. Er ist ihr Diener geworden, hat Paulus in unserem Text geschrieben. Ein Diener der Juden. Und wenn er so mit ihnen verbunden ist, dann können Christen sich auch nicht von ihnen trennen, ihnen nicht arrogant und überheblich begegnen. Sie geben sonst ihr Christsein preis. Indem Christus der Juden Diener geworden ist, hat er vor aller Welt erklärt, dass die Juden im Volk Gottes den Vortritt haben vor uns Christen. Vor uns, die wir allzu spürbar immer wieder an den Tag legen, dass wir aus den Heiden stammen, also aus der Gruppe Menschen, die ursprünglich ferne vom Gott Israels lebte. Paulus erklärt hier in Vers 8, ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Er bestätigt diese Verheißungen wegen der Zuverlässigkeit und der Treue Gottes, die auch dann noch Bestand hat, wenn sie es mit Untreue und Unzuverlässigkeit der Glieder des erwählten Volkes Israel zu tun bekommt. Wenn nun im neuen Bund auch Heiden zum Gottesvolk hinzukommen, also Leute wie wir, die vorher keine Juden waren, dann nicht, weil nun andere anstelle des Volkes Israel erwählt sind, sondern weil die Juden die Ersten bleiben in der Familie Gottes, weil Israel aufgrund der in Christus festgemachten Treue Gottes erwählt bleibt. Und nur weil Gott in Christus seine Barmherzigkeit gleichsam überlaufen, überfließen lässt, geht der Text mit Vers 9 weiter. Die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. In seiner Gnade erbarmt sich Gott auch der Menschen außerhalb seines erwählten Volkes. Er ruft auch Heiden zusammen, dass sie zu seinem Volk gehören dürfen. An dieser Stelle muss man eine Fußnote einführen. Der Ruf, nehmt einander an, im Blick auf die Juden, hat einen unerhört dringlichen Aspekt bekommen. Berlin ist in den letzten Tagen ein Kristallisationspunkt des zunehmenden Antisemitismus geworden. Es wurden symbolische, selbstgemachte Israel-Fahnen verbrannt und antisemitische Parolen gerufen. Zwei Berliner Jungs, 9 und 11 Jahre alt, die auf einem Spielplatz in Charlottenburg miteinander Hebräisch sprachen, wurden von einer Gruppe 14-jähriger arabischer Jugendlicher mit einem Feuerwerkskörper beworfen. Es wurde versucht, die Haare eines der Jungen anzuzünden. Sowas gibt es heute. Ganz egal, ob man mit der aktuellen Tagespolitik des Staates Israel einverstanden ist oder ob man sie kritisch sieht, es ist unakzeptabel, dass in Deutschland israelische Fahnen brennen und andere Zeichen des Hasses gegen Juden ungeahndet bleiben. Es darf nicht sein, dass sich Juden in Deutschland wieder verstecken müssen. Es sind Zeichen höchster Alarmstufe und es kann mir niemand erzählen, dass dies alles nur mit Donald Trump und seiner Entscheidung für Jerusalem als Hauptstadt Israels zu tun hat. Es ist eine sehr spannende Zeit, in der wir leben. Sehr herausfordernd, ja geradezu überfordernd. So vieles und so viel sollen wir annehmen, so vielen gleichzeitig die Hände reichen. Wie soll das gehen? Im Predigttext geht es kurz vor dessen Ende um die Perspektive unseres Glaubens, um die Perspektive der Hoffnung. Bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes Israel. Und an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Es war noch nie einfach, das zu glauben. Im Moment, heute am 17. Dezember 2017, klingt es fast utopisch. Aber wir können heute schon damit beginnen, einiges von dem zu leben, was wir gehört haben. Und wir können uns danach ausstrecken, dass sich das Gebet des Paulus an uns erfüllt. Dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Amen.